Tagesthema Schaufensterpuppen bei D-Radio Wissen. Anlass ist ein Foto, das in den vergangenen Tagen durchs Netz ging. Es kommt aus Schweden. Eine Modebloggerin, die hat das Foto gemacht. Und sie hat in einem schwedischen Geschäft eine Schaufensterpuppe fotografiert. Und diese Schaufensterpuppe, die sieht eigentlich aus wie eine ganz normale Frau. Sie hat eine Hüfte, sie hat eine Oberweite, sie ist nicht ganz schlank und sie hat sogar ein bisschen Bauchspeck. Wo diese Schaufensterpuppe gebaut wurde, das wissen wir nicht. Aber wir wissen jetzt, dass in Köln hier bei uns die einzige Schaufensterpuppenmanufaktur Deutschlands ist. Vor 100 Jahren ist ein Kölner in dieses Schaufensterpuppengeschäft eingestiegen und sein Enkel, der baut heute noch Schaufensterpuppen hier in Köln. Stefan Beuting, der hat Josef Moch in seiner Werkstatt besucht und er hat sich einführen lassen in 100 Jahre Schaufensterpuppengeschichte. Stefan, jetzt erzähl mal, wie war's?
Also da gibt's so eine Werkstatt, die ist ziemlich groß, ebenerdig. Wir hören jetzt gleich wahrscheinlich auch so ein kleines Schleifgeräusch da. Jedenfalls haben wir...
Da
ist es ja.
Er schleift.
Man kommt da rein und ich habe mich einen Moment gewundert, weil auf einem Tisch lagen 14 Arme.
Mhm.
Dann gibt es Beine, Torsen in allen möglichen Formationen. Mal nur Beine, mal nur eine Hüfte, mal der Oberkörper. Weil so eine Schaufensterpuppe, die muss ja auch zerlegbar sein, damit man die hinterher
genau, mit meinem Pulli drüber kriegt. Genau, sonst kann man sie nicht an-
und ausziehen. Richtig, genau. Musste ich auch erst alles lernen. Und ich habe an Herrn Moch gebeten, ob ich mal hier... direkt Kontakt aufnehmen darf. Er hat mir einen Pinsel in die Hand gedrückt.
Ja.
Und eine Schale mit Epoxidharz stank fürchterlich. Und
das
so,
ist flüssig, nehme ich an?
Das ist flüssig und damit tränkt man dann solche Glasfasermatten ein. Und damit, das ist im Prinzip, wenn das hinterher härtet, das ist die Schaufensterpuppe. Hören wir mal rein.
Okay. Wir haben zwei Formhälften. In jede Hälfte wird das Kunstharz eingebracht, so wie wir es eben beschrieben haben, mit den Glasfasermatten. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, bringt man die beiden Teile zueinander. Mit einer Klebepaste an den Rändern werden die Teile fest miteinander verbunden. Wir fügen die Formteile zusammen, schrauben sie zusammen und lassen sie 2-3 Stunden aushärten. Und im Anschluss daran öffnen wir die Form.
Heraus kommt ein wunderschöner Frauenkörper aus Plastik. Die ist ziemlich schlank, oder?
Es ist ein ästhetisches Modell.
Das hört sich nach sehr viel Arbeit an. Wie oft machen die das denn da?
Ja, habe ich auch gedacht. Es waren gar nicht viele Leute da. Und der Clou daran ist, also da wird auch gearbeitet. Zum Beispiel, wenn jetzt die Oberweite einer Puppe verändert werden muss, dann schneidet man die aus dem Rohling und verändert dann eben die Brust so, wie man sie größer, kleiner oder enger zusammen haben möchte an dieser Puppe. Aber der große Teil... der wird nicht hier in Köln produziert. Das hat mir Herr Moch erklärt. Das hängt mit Lohnstückkosten zusammen. Das kann man halt hier nicht machen. Das kommt halt aus Fernost.
Sie sehen von der ganzen Anlage her, wir modellieren hier, wir stellen Prototypen her, wir designen hier. Wir können Nullserien fertigen. Die große Massenproduktion findet nirgends in Europa statt, alles in Fernost.
Also Prototyp wird in Köln gemacht, dann wird in Fernost produziert und in Köln wird dann, wenn der Rohling zurückkommt, nochmal so ein bisschen die Brust nachmodelliert.
Feinschliff.
In Handarbeit.
Zum Beispiel auch die Köpfe kommen drauf, das hat er mir auch erzählt, das wollen sie nicht in die Hände geben. Also er ist da ängstlich, weil er meint, da kommen zu viele Kopien, fahren dann abends vom Hof runter und dann macht er diese schöne Bildhauerarbeit für so ein schönes Schaufensterpuppengesicht und auf einmal hat der Konkurrent genau die gleichen Gesichter.
Okay, es gibt diesen Laden, aber sagst du schon seit über 100 Jahren. Der Großvater von Herrn Moch hat das auch schon gemacht und du wolltest dich auch so ein bisschen umgucken da in der Geschichte der Schaufensterpuppe. Gab es da was zu sehen?
Ja, er hat mir versprochen, er kann mir da was zeigen. Oben unterm Dach hat er ein schönes Atelier, da fällt Licht rein durch solche Dachfenster und da stehen ganz viele Puppen. Man kann es nicht direkt Ausstellung nennen, weil ein Teil ist schön hergerichtet und in einem anderen Bereich stehen dann halt mehr oder weniger rümpelig die Puppen. Trotzdem total spannend natürlich, weil man kriegt so einen Überblick über was weiß ich, wie viele Jahrzehnte Puppengeschichte. Und da sieht man halt auch, heute gibt es Kunststoff, aber ganz früher gab es erstmal Pappmaché und Gips und davor gab es Wachs.
Wachs.
Genau, Wachs. Weil natürlich der Kopf von so einer Puppe, das Gesicht sollte früher immer naturalistisch aussehen. Also und mit Wachs kann man halt diese feinsten Hautpartien wunderschön herstellen und dann waren die Hände und das Gesicht aus Wachs. Der Rest war dann zum Beispiel ein Schneidertorso oder ein Holzgestell und diese Wachspuppen, die waren natürlich sehr schön, aber auch sehr unpraktisch. Ja. Fällt die einmal hin, ist die kaputt.
Ja, stellt man sie im Schaufenster in die Sonne. Könnte das auch zu leichten Deformationen führen?
Schmilzt. schlecht.
Ja, schmilzt.
Ne? Genau, richtig. Mhm. Und auf den Wachs folgte Gips. Und das war dann schon vom Produktionsprozess her so ähnlich, wie wir das gerade bei der Kunstfaser kennengelernt haben.
Ja, hatte der denn auch, ich meine, wir sprechen jetzt über diese, ich sag jetzt mal mollige Puppe aus Schweden, hatte der sowas auch da?
Ich habe eine gesehen und die war dann tatsächlich schwerer. Erstmal, weil Gips viel schwerer ist, also 20 Kilo wiegt dann so eine Schaufensterpuppe oder mehr und 6, wenn die aus Kunststoff ist. Also da hat man einen riesigen Gewichtsvorteil. Diese Schaufensterpuppe hatte allerdings auch noch eine riesen Plauze. Also der hatte einen Bauch, der fing hier oben am Hals an und steigerte sich dann. Ich habe mich gewundert, was ist das denn für ein Ding?
Prall. Voller Lebensgefühl, das sah man eben auf dem Figurenmarkt auch wieder. Zu der Zeit wollte man eben auch genau sehen, ob der Anzug gut geschnitten war und ob der passgenau wirkte.
Eine Nachkriegspuppe.
Genau, Wirtschaftswunderzeiten. Man durfte Bauch tragen, aber das war eine von vielen. Und die anderen waren eigentlich eher spindeldürr und hatten nichts mit dem schwedischen Modell zu tun, was wir da auch, was wirklich anscheinend fast einzigartig ist.
Was baut er denn so zur Zeit, der Herr Moch? Ist gefragt?
Er sagte mir, das ändert sich ständig. Man hat also einmal immer naturalistischere Gesichter und dann hat man eben so stilisierte Gesichter oder amorphe Gesichter. Dann sieht man quasi nur ein birnenförmiges Ding, könnte ein Kopf sein und eine ganz leichte Ausbeulung an der Nase. Mhm. Das soll dann die Schaufensterpuppe sein. Er sagte, das ändert sich halt ständig. Jetzt Jeansläden kaufen eher die naturalistischeren Typen. Ach. In so einem Ethno-Style. Die haben dann aufgespritzte Lippen, so einen dunkleren Teint. Während hin die Boutiquen dann eher diese abstrakteren Köpfe wollen. Aber vor 15, 20 Jahren war es genau andersrum.
Ah ja. Tja, wir hätten hier noch Herrn Moch, genau, der noch was sagen möchte.
Richtig, genau. Wenn es eigentlich um diese Magermodels geht. Ich habe ihn halt gefragt, warum müssen die eigentlich alle so schlank sein?
Sie sind gotisiert. Alles ist in die Länge gezogen. Die Hälse sind schlanker, länger. Die Beine sind länger und gerade. Und die Figuren sind heute einfach größer, als es ein natürlicher Mensch ist.
Stefan Beuting, der war in der einzigen Schaufensterpuppenfabrik Deutschlands in Köln, ist die